Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen. Trockene Sommer, kaum noch Frost, Stürme und Starkregen prägen in den letzten 20 Jahren unser Klima. Welche Auswirkungen das auf die Pflanzen vor unserer Haustür hat und vor allem auf unsere Gärten, darüber reden wir heute in dieser Folge. Dabei ist die zentrale Frage für uns: Welche Rolle spielen Wildpflanzen und was können wir alle für einen biodiverseren Grünstreifen, einen Balkon oder eben einen Garten tun? Fakt ist, wir können jede Menge Hoffnung pflanzen. Und wie genau, das verrät uns jetzt Expertin für Klimaschutz im Garten, Marja Rottleb-Scheger vom Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU. Du erfährst in der kommenden halben Stunde ziemlich viel, um ein kleines Ökosystem aufzubauen. Daher bleib dran! Du möchtest dir und deinen Lieben ein außergewöhnliches Geschenk machen? Dann ist unser Buch Krautstrauß genau das Richtige. Es blättert dir auf 220 Seiten ein wildes Universum auf, das du sofort mit allen Sinnen erfassen und erleben kannst. Wir porträtieren 12 Wildpflanzen auf spielerische Weise, stellen dir vor, was du mit ihnen machen kannst und erzählen dir ihre Geschichten. Ungewöhnlich ist auch die aufwendige Gestaltung mit ausdrucksstarken Illustrationen und Mitmachseiten. Lass dich von unserem Krautstrauß beschenken. Damit entdeckst du Seite für Seite Erzählfreude, simple Rezepte und neue Anregungen für mehr Naturerlebnisse vor deiner Nase. Einfach online bestellen über den Link in den Shownotes. Und schon wird dein Alltag ein wenig wilder. Liebe Marja, herzlich willkommen in unserem Podcast Kraut im Ohr. Heute geht es um naturnahe Gestaltung von Gärten, vor allem im Zeichen des Klimawandels. Und da sind wir ganz gespannt, was du für Tipps und Tricks für uns auf Lager hast. Vielleicht beginnen wir mit einem kurzen Wort zu dir selber.
Ja, gerne. Also ich heiße Marja Rottleb-Scheger. Ich arbeite beim Naturschutzbund Deutschland. Da bin ich die Gartenexpertin und außerdem berate ich auch noch Unternehmen. So, das ist das, was ich da mache. Ich habe Naturschutz studiert und Gartenbau und arbeite auch noch in der Umweltbildung nebenher.
Prima, also bist du hier, glaube ich, genau richtig. Welche Pflanze wärst du denn am liebsten und an welchem Standort?
Oh, das ist eine gute Frage. Das kommt immer auf meine Stimmung an. Wenn es ein guter Tag ist, dann wäre ich gerne eine Malve an so einem ein bisschen sonnig, bisschen schattigen Bereich. Und ja, die sind so ganz genügsam zufrieden und so, ne? Und wenn es so ein bisschen ein anstrengender Tag ist, dann wäre ich gerne eine Brennnessel, weil dann kann man sich viel vom Leib halten und die Brennnessel ist ja auch so eine Pflanze mit so versteckten Superkräften und die wäre ich dann gerne.
Da bin ich ganz bei dir. Mein alter Ego ist sozusagen auch die Brennnessel und wir haben sie schon ganz oft und viel gewürdigt und sie wird vielleicht ja auch eine neue oder so große Rolle in einem klimafreundlichen Garten spielen. Warum ist das ein Thema? Warum sollten wir jetzt über sozusagen klimaschonende Gartengestaltung oder Balkongestaltung reden?
Das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Wir haben schon seit einigen Jahren immer mehr Anfragen bei uns beim NABU von Privatgärtnerinnen und Gärtnern, die feststellen, dass ihr Garten immer trockener wird, dass althergebrachte Pflanzen nicht mehr gut übers Jahr kommen. Das finden die sehr schade und sie möchten gern was machen. Und dazu haben wir eben dann Tipps entwickelt, weil der Bedarf eben größer wurde. was man da machen kann. Es ist halt offensichtlich, ne? Also die Sommer werden heißer, es gibt weniger Regen, weniger Wasser im Garten dadurch, die Böden trocknen aus, die Pflanzen sind insgesamt schwächer und auch anfälliger für Krankheiten. Das ist ein großes Problem. Genau. Und ja, dazu kommt dann eben auch noch, wenn es da mal regnet, dann sind das ganz starke Regenfälle, die der Boden gar nicht mehr aufnehmen kann. Und dann hat man Pfützen im Garten oder es ist einfach, liegt auf der Oberfläche, die Pflanzen ersaufen wirklich und oder verschimmeln oder kriegen Pilze. Und ja, das ist das eine mit einem Niederschlag. Und dann kommt aber ja auch noch andere Faktoren dazu, die jetzt durch die Klimakatastrophe auffällig geworden sind. Also zum Beispiel die Verschiebung des phänologischen Kalenders. Das sind die Abläufe, die Pflanzen und Tiere über das Jahr standardmäßig haben. Da wurde festgestellt, dass die Vegetationsperiode durchschnittlich um 8 Tage länger dauert. Also die Pflanzen fangen früher an mit dem Blattaustrieb oder auch mit der Blüte. Und da kann man sogar im eigenen Garten sehen, wie sich das auswirkt, wenn man zum Beispiel keine Apfelernte mehr hat. Weil, und da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen, viele Pflanzen, die wir in unseren Gärten kultivieren, benötigen erstens eine Keimruhe, also oder eine Durchbrechung der Keimruhe, der sogenannten Dormanz, durch eine Stratifikation in Form von Frost über einen bestimmten Zeitraum, ganz konstant, mindestens 3 Wochen von -4 Grad, um eben diese Keimruhe zu durchbrechen, um erstens überhaupt keimen zu können. Und das zweite Problem ist, durch die Verschiebung der, also diese Keimruhe wird nicht mehr unterbrochen, weil es einfach nicht mehr so kalt wird, ne? Das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen, weil es irgendwie schon so präsent in meinem Kopf ist. Und das Zweite ist eben, durch die Verschiebung des phänologischen Kalenders fangen Bäume viel früher an zu blühen, wie zum Beispiel der Apfelbaum. Und dann erfolgt aber nochmal eine Frostperiode, weil wir haben ja bis zu den Eisheiligen noch, bis Mitte Mai noch die Problematik, dass es Fröste geben kann. Und ja, dann erfrieren die Blüten und man hat keine Ernte. Selbst wenn der Baum voller Blüten ist, von oben bis unten und die Bienchen dran sind, hat man dann vielleicht ein oder zwei Äpfel am Baum. Und das passiert relativ häufig. Und das merken auch die Apfelbauern. Und ja, wir haben natürlich dann weniger Ernte. Und dann wird alles teurer. Und im Garten ist es natürlich umso trauriger, wenn man seinen Lieblingsapfel nicht ernten kann.
Ja,
Ja.
so, das ist sehr gut umrissen, das Feld, in dem wir uns bewegen und warum es eben auch jeden Menschen betrifft, auch Menschen, die eben keinen Garten haben. Wir wollen uns jetzt sozusagen lösungsorientiert nähern, was denn, was man machen kann. Vielleicht vorab aber nur noch die Frage, du sagtest, traditionelle Pflanzen sind Verlierer. Welche sind das denn zum Beispiel? Welche kommen so gar nicht klar gerade?
Also man muss ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt den Bauerngarten von ganz, ganz früher anschaut, von vor der industriellen Revolution. Da sind schon harte Kandidaten im Garten. Die sind noch widerstandsfähig. Die sind ja auch, es gab keine Gewächshäuser oder irgendwelche beheizten Vorkeimmöglichkeiten oder sonst irgendwas. Aber alles, was so in 50er, 60er, 70er Jahren in den Garten kam, zum Beispiel Hortensien, das ist sowas, was immer wieder präsent ist, ne? Was mache ich mit meiner Hortensie? Die brauchen eben unheimlich viel Wasser. Das kann man schon dem lateinischen Namen entnehmen, Hydrangea. Das bedeutet eben, die Wasser wollen. Und die sind kaum mehr zu halten in den Gärten. Und das geht einigen Zierpflanzen so vor allem, aber auch natürlich Obstgehölzen, die viel Wasser brauchen. Ja, und da muss man dann eben überlegen, ist das für meinen Garten noch die richtige Art oder gucke ich mich doch noch mal um nach einer neuen Lieblingspflanze? Die wurden eben damals so gezüchtet, Hauptsache es sieht schön aus, es passt irgendwie farblich in den Garten und der Rest war erstmal egal, weil Wasser, das war ja noch gar nicht so das Thema. Und es kommt
Genau.
jetzt eben auf und da muss man ein bisschen umdenken. Ja.
Da sind wir jetzt natürlich als Wildpflanzenliebhaberinnen und Liebhaber hier ganz, ganz gespannt, denn Wildpflanzen kann ich mir vorstellen. Du sagst gerade, die alten Bauerngartenpflanzen kommen jetzt vielleicht wieder neu in Mode und da wären wir jetzt natürlich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ja, das können wir sogar bei uns beim NABU ganz gut beobachten, dass die wieder in Mode kommen, weil es gibt nur wenige Gärtnereien, die Wildpflanzen produzieren. Und die sind so stark angefragt, dass sie auf ihren Webseiten schon schreiben, der Bedarf ist leider, also oder das Angebot unterliegt quasi, der Bedarf ist höher als das Angebot, ne? Also die Leute wollen alle Wildpflanzen. Das heißt, das geht natürlich nicht so schnell als Handel, sich da anzupassen. Jetzt haben wir das Phänomen, dass in vielen Baumärkten, Pflanzenzentren und so weiter auch schon Wildpflanzen angeboten werden. Allerdings sind das dann oft noch trotzdem dann noch gezüchtete, also Sorten von den Wildpflanzen, keine reinen Wildpflanzen und dann auch nicht aus der Region, sondern die werden zum Beispiel in Holland hergestellt und dann nach Deutschland gebracht und hier verkauft. Das heißt, die stammen gar nicht aus den jeweiligen Regionen, wo sie dann wieder reinkommen. Das ist der große Unterschied, die Qualität. Genau, aber wir als Wildpflanzenfreunde finden das natürlich super, dass mehr Wildpflanzen gekauft werden sollen und wollen. Und ein Tipp, den wir noch haben für die Gärtnerinnen und Gärtner, wenn sie keine bekommen, ist doch mal zu tauschen. Also doch mal durch die Nachbarschaft zu gehen und zu schauen, welcher Nachbar, welche Nachbarin hat denn hier Pflanzen im Garten, die mir auch gut gefallen würden. Und dann vielleicht doch mal so eine Samentauschbörse zu machen oder sowas. Da kommt man auch an seine Wildpflanzen. Ja.
Genau, gibt es denn so Top 3 Pflanzen oder auch Wildkräuter, wo du sagst, Stichwort Brennnessel, wo du sagen würdest, die gehören auf jeden Fall zu den Klimagewinnern und die wären doch eine gute Idee?
Ja, die Brennnessel auf jeden Fall. Die ist ziemlich ja, widerstandsfähig und wächst ja in so schattigen Bereichen. Und was halt bei der Brennnessel auch noch ein Faktor ist, man kann sie gut als Dünger zum Beispiel verwenden oder auch Flächenkompostierung und so weiter. Das ist nämlich auch noch ein Faktor im Klimagarten. Man sollte die Kreisläufe geschlossen halten. Also alle Pflanzen, die dazu beitragen, sowas wie Gründüngung auf den Flächen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man nimmt jetzt zum Beispiel Phacelia, die über den Winter abfriert, oder man nimmt etwas, was ein bisschen winterhart ist, so wie Feldsalat zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die den Boden wieder schonen und somit auch wieder für den Klimagarten relevant sind, weil das Wasser im Boden gehalten wird. Also das sind alles Top-Pflanzen, Top-Kräuter und besonders widerstandsfähige Gehölze zum Beispiel. Das wäre jetzt sowas wie der Feldahorn oder die Eberesche. Die sind gut, wenn man das Mikroklima im Garten verbessern möchte. Man kann die nämlich zum Beispiel verwenden, um eine Hecke zu pflanzen und so den Wind abzuhalten, und dann auch wieder die Feuchtigkeit im Garten zu lassen. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Manche überleben auch ganz gut, bei Trockenheit. Das sind sowas wie solche Arten, die man zum Beispiel aus dem Sandgarten kennt, Thymian oder auch Sandgrasnelke oder die Sedumarten, die natürlich Strategien entwickelt haben, um gut mit Trockenheit zurechtzukommen und auch mit trockenen Böden. Die sind wiederum nicht so gut geeignet, wenn man jetzt eher einen feuchteren Garten hat. Dann ist der Blutweiderich zum Beispiel eine eher geeignete Art. Ja, oder Farne, das kann man je nachdem, wie man möchte. Wir haben auch auf unseren Seiten beim NABU ganz tolle Tipps, welche Pflanzen man verwenden kann für einen Waldgarten, feuchten Garten, Sandgarten und so weiter.
Genau, das
Kann sich
verlinken wir
jeder
auch.
seine Lieblingspflanze aussuchen, ja. Super.
Genau, also das Stichwort, es sind jetzt mehrere spannende Sachen gefallen. Also einmal natürlich der Handel, der die Welt natürlich auch prägt in ihrem Gartenbild, und wie er sich sozusagen zunehmend klimaschonend positioniert. Wir haben ja auch unschöne Geschichten, dass aus irgendwelchen hinterletzten Ecken Saatgut kommt, das eben hier für die Regionen überhaupt nicht funktionieren. Du sagst es schon, da ist der Tipp, also einfach lokale Pflanzentauschbörsen aufzusuchen, finde ich richtig und wichtig, um einfach auch da dem Handel auch ein Ausrufezeichen vielleicht entgegenzusetzen. Dann Stichwort Bodenqualität. Ich habe, als ich ganz mal anfing zu gärtnern, wild irgendwie versucht, oh, ich muss überall Blühwiesen schaffen. Ist ja auch immer gerne ein Tipp. Statt Rasen nimmst du jetzt eine Blühwiese. Dann habe ich aber rausgefunden, ja, die brauchen viel Sonne, die brauchen auch einen ne, sandigeren Boden als einen super matschigen, schweren Lehmboden, wo gar nichts mal kommt. Das sind natürlich so Lernerfahrungen, die ich machen durfte. Ja, wie geht man denn vor, wenn man da tatsächlich zwar will, aber noch gar nicht kann?
So, wenn der Boden nicht passt, wenn man Maßnahmen einbringen möchte, aber der Standort gibt es nicht her. Also eigentlich gibt es für jede Art von Boden passende Pflanzen. Da entweder fügt man sich dem und sagt so, mein Boden ist halt lehmig, ich kann jetzt nur Pflanzen anbauen, die auf jeden Fall im feuchten Untergrund stehen können und auch kalt stehen können. Oder man versucht, den Boden zu verbessern. Das haben die Menschen schon immer gemacht im Garten. Deswegen gibt es jetzt die Bodenart Hortisol. Das ist Gartenboden. Das war auch mal Boden des Jahres. Ich glaube, also vor 5 oder 6 Jahren oder vielleicht sogar schon länger her. Hortisol ist also so eine ganz alte Tradition, den Boden zu verändern und anzupassen, so dass er für die jeweilige Kultur oder das, was man sich im Garten wünscht, passt. Und das könnten wir zum Beispiel auch machen, wenn wir jetzt einen ganz lehmigen Boden haben und das Wasser ewig nicht abläuft und eigentlich fast nichts wächst, dann könnte man zum Beispiel Sand einarbeiten. Das ist eine Möglichkeit, das zu verbessern. Oder wenn man einen super sandigen Boden hat, so wie das hier in Brandenburg und Berlin ganz oft der Fall ist, dann kann man Humus und Kompost einarbeiten, um den Boden zu verbessern. Ja, und dann passt das auch einigermaßen wieder für die Arten. Aber einfacher ist es, wenn man sich wirklich die Arten in den Garten holt, die dann da auch eine Chance haben, dauerhaft zu überleben. Sonst hat man wirklich immer viel Arbeit. Ja.
Genau. Wir haben eben schon kurz das mit dem Kaltkeimern gesagt. Das ist ja vor allem der beliebte Bärlauch, glaube ich, der auch ein Kaltkeimer ist. Und was ist denn, wenn der jetzt keinen Frost mehr erhält? Kann also zum Beispiel unser Bärlauch irgendwann aussterben?
Naja, also es gibt ja noch Fröste oder Kaltperioden, nur verschieben die sich so ein bisschen, also Richtung Norden. Also die Kälte geht so wie alle Arten auch Richtung der nördlichen Halbkugel. Das heißt, irgendwo wird der Bärlauch schon noch überleben, aber er kommt, besonders Wälder sind ja betroffen von der Klimakatastrophe oder dem Klimawandel, kommt dann nicht mehr so oft vor wahrscheinlich. Also das kann sein. Es dauert halt ein bisschen, bis man solche Entwicklungen absehen kann. Und es sind relativ viele Arten, die Frostkeimer oder Kaltkeimer sind. Also da kann man auch nochmal unterscheiden. Manche brauchen nur einen Kältereiz und manche brauchen wirklich richtig Frost über längere Zeit, manche sogar mehrere Wochen oder Monate. Und ja, gerade diese Frostkeimer, die leiden darunter sehr, weil es ja eben wirklich keine längere Zeit mehr Frost gibt. Und das Problem daran ist, dass die dann eben in dem darauf folgenden Jahr nicht keimen. Und das kann sein, dass sie dann vielleicht in den späteren Jahren keimen, wenn der Frost dann erfolgt ist im ausreichenden Umfang. So lagern die sich ja auch über mehrere Jahre, dass wenn kein Frost kommt, keimen sie halt nicht. Und dann irgendwann keimen sie dann doch, wenn das erfolgt ist. Es gibt mittlerweile sogar Gärtnereien, die ihre Sämereien oder auch ja, das Saatgut einfach schon mal vorstratifizieren. Also die legen das sozusagen in die Tiefkühltruhe, solange wie das halt sein muss, damit die Dormanz überwunden ist. Und so ähnlich kann man das als Gärtner auch machen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Man kann das im Kühlschrank machen oder im Tiefkühlfach. Es dauert halt ein Weilchen, mindestens 3 Wochen muss die Pflanze da drin sein und man muss halt auch rechtzeitig anfangen. Aber wenn man befürchtet, dass es zu warm ist und nichts keimt im Garten, dann kann man das machen. Ja.
Spannend. Wir haben eben über die Obstbäume gesprochen, die dann halt eben auch davon betroffen sind und möglicherweise blühen, aber dann eben keine Ernte mehr geben. Ich habe halt, Stichwort nasses Frühjahr, einen Pilz, einen Rost dann an diesem Baum, der eben auch diese Ernte verhagelt im wahrsten Wortsinn. Das Thema Schnecken hat das letzte Jahr auch sehr geprägt. Es gibt eben auch Schädlinge, die sehr profitieren von diesen Witterungsverhältnissen. Was kann man denn da tun?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Also es ist so eine große Anzahl an Schädlingen, die oder Krankheiten auch, die durch dieses veränderte Wetter einfach und auch die Verschiebung des phänologischen Kalenders eben so überhand nehmen. Das sind einmal die Schnecken durch die höhere Feuchtigkeit, ne, wie du gerade schon gesagt hast, die dann viel, viel häufiger vorkommen und es viel einfacher haben, auch durch den Garten zu kommen, wenn immer alles feucht ist. Dann sind es Pilze, aber es sind zum Beispiel auch Miniermotten. Wir kennen ja zum Beispiel auch den oder Zünsler, den Buchsbaum, Fünsler oder die Kastanienmeniermotte. Solche
Mistkrone.
Arten treten auch das viel, viel häufiger, weil natürlich auch wieder der Frost fehlt, um die abzutöten in den Blättern oder in den Überwinterungsstadien. Und dann können sie früher wieder an den Baum und weiter minieren oder weiter fressen. Und dasselbe ist es auch bei anderen Krankheiten und Schädlingen wie Blattläusen an Bäumen und so weiter. Die haben es einfach viel, viel einfacher. Und bei Insekten kann man warten, bis sich die Gegenspieler angepasst haben. Das wurde also auch beobachtet, dass die Kastanienmeniermotte mittlerweile auch von Meisen und von Sperlingen gefressen wird. Also die haben gelernt, okay, da gibt es Futter und dann gehen die rein und holen sich das raus. Vögel sind ja total schnell, neue Dinge zu lernen. Also die sind ja super, super schlau. Und das hat man jetzt auf jeden Fall beobachtet. Da hat sich also irgendwie eine Art, also so eine Dynamik eingebaut, dass es einen Gegenspieler gibt. Und wenn man im Garten zum Beispiel Schnecken entgegenwirken möchte, kann man immer Nützlinge fördern. Das ist ein guter Tipp gegen Schnecken. Natürlich das mechanische Absammeln und Wegbringen, das kennen wir alle. Oder auch man experimentiert mal mit so Einfassungen für Hochbeete oder mit Kupfer- oder Klebeflächen. Das haben wir ja wahrscheinlich alle schon ausprobiert im Garten. Beim einen geht es, beim anderen nicht. Also da streiten sich die Geister. Aber was auf jeden Fall langfristig immer eine gute Idee ist, ist eben das Fördern von Nützlingen. Also für Schnecken zum Beispiel Igel. Igel im Garten fördern mit Totholzhaufen, mit Blättern, die man in einer Ecke liegen lässt, sodass sie sich über den Winter einigeln können, wirklich. Oder auch ein bisschen Fallobst als Nahrung, dann kommen die Igel auch in den Garten, weil die fressen nämlich die Gelege von den Schnecken. Und andere Arten sind zum Beispiel auch Laufkäfer, die auch in Laubhaufen und am Totholz überwintern und dann im Frühjahr gleich startklar sind, um auch wieder die Schnecken zu dezimieren. Und da sind dann, es gibt verschiedene Insektenarten, da kann man sich auch mal mit auseinandersetzen, wer jetzt Schneckeneier frisst und Schnecken. Und dann hat man die auch recht bald wieder im Zaum. Es dauert halt ein bisschen, bis sich das angepasst hat, ne, bis die ja dann alle da sind. Und was bei Blattläusen und allem, was oben in den Bäumen hilft, sind natürlich Vögel. Wenn man Vögel im Garten hat, also zum Beispiel eine Vogelschutzhecke oder samentragende Stauden über den Winter stehen lässt, sodass die in den Garten kommen und fressen können, Wasserangebot schafft, alles sowas, also gute Strukturen für Vögel. Dann hat man die auch im Garten, wenn dann die Blattläuse kommen. Dann gibt es erstmal ein Überangebot an Blattläusen. Die Vögel kommen, fressen die alle ab, versorgen ihre Brut damit. Und das ist eben dieser natürliche Kreislauf. Und wenn man den unterstützt, dann hat man auch weniger Schädlinge.
Das ist das Stichwort natürlicher Kreislauf, Biodiversität mehr in den Garten holen, würde ich total gerne machen. Ich habe in meinem Leben sehr viel Saatgut gekauft, aber ich habe immer den Kampf gegen den Giersch verloren. Wahrscheinlich, weil der Boden doch dann nicht genügend gelockert ist, wie du gesagt hast. Ich habe einfach einen Lehmboden, nicht genügend mit Sand und so weiter gearbeitet, weil ich auch nicht permanent am Ort sein kann. Der Giersch ist also, ne, lecker. Ich weiß das ja. Wir haben ja hier auch viele Folgen zum Giersch. Aber irgendwann denkt man sich, schade, sehr schade. Du hast sehr viel Energie, ne, in dieses Beet gesteckt, aber es ist immer der Giersch. Was kann man da tun?
Ja, ich habe auch so ein Beet, wo dann
Ich
immer
habe einen
der
Garten, nicht
Giersch
ein
wieder.
Beet.
Nee, nur, ja, okay, bei mir ist nur ein Beet gewesen. Ja, also ich glaube, ein Tipp ist immer erstmal ruhig bleiben, erstmal ruhig bleiben, nicht aufregen. Den Giersch aufessen, den habt ihr ja auch schon ganz oft gegeben, den Tipp, ne? Ist ein super, super gutes Gemüse, kann man super als Salat auch essen oder Pesto oder so, ne? Und, es gibt Möglichkeiten, den zu unterdrücken, indem man zum Beispiel die Lichtzufuhr abschirmt. Also dass man zum Beispiel was drauflegt, Bretter und so weiter. Und dann irgendwann ist halt das, was da im Boden war, etwas weniger. Das ist dann, muss man halt trotzdem noch rausholen. Das sind halt auch Wurzeln und Kräuter. Und wenn man was vergisst, kommen die wieder raus. Also es ist wirklich ein harter Kampf. Oder man pflanzt eine sehr, sehr dominante Pflanze drauf oder mehrere, die ganz schnellwüchsig sind und den Giersch quasi unterdrücken oder einfach schneller sind als der Giersch. Wir haben jetzt zum Beispiel Storchschnabel an diese Stelle gepflanzt. Das ging ganz gut, aber es ist immer so ein bisschen, je nach Jahr, je nachdem, wie die drauf sind, wie der Storchschnabel drauf ist, ist es immer so ein Kampf um die Ressourcen. Also das ist wirklich nicht einfach, wenn man Giersch im Garten hat. Man kann mal sich ein Jahr vornehmen, wo man quasi den Giersch so richtig an die Gurgel geht und mit einer Grabegabel, ganz wichtig, dass man keinen Spaten nimmt, um die nicht zu zerschneiden und dann noch mehr Giersch zu haben, mit einer Grabegabel wirklich ganz tief versucht, möglichst alle Wurzeln daraus zu bekommen. Und dann hat man erstmal wieder ein bisschen Ruhe, bevor der dann irgendwann wiederkommt. Ja,
Genau,
es
das
ist
habe ich
leidig.
tatsächlich vor Jahren auch mal gemacht und das ist das nächste Stichwort Arbeit. Sowas macht sich nicht von allein. Andererseits gibt es gerade auf euren Webseiten immer die Idee, ein naturnaher Garten, der macht sich aber eigentlich von allein. Eigentlich brauchst du gar nicht mehr mähen und eigentlich, wie du eben sagst, es ist ein ideales ökologisches Gleichgewicht und alles passiert einfach so und floatet vor sich hin. Das ist ja eigentlich die Idealvorstellung. Ja.
Also ganz ohne Arbeit geht es auch im Naturgarten nicht. Man muss es schon lenken. Also Gärtnern, das ist ja auch so wie Erziehen oder Lenken der Pflanzen. Und das muss man auch im Naturgarten machen. Aber man muss es weniger machen. Also wenn man einen konventionellen Garten hat, muss man im Sommer zum Beispiel mindestens alle 2 Wochen den Rasen mähen, damit der nicht zu hoch wird für den Rasenmäher. Sonst kommt man ja nicht mehr durch. Das ist jetzt was, was wir nicht empfehlen. Und wir empfehlen dann zum Beispiel statt Rasen, der ja sehr, auch ein Klimaverlierer übrigens, ne, die Gräser haben ja die Strategie, bei Trockenheit einfach braun zu werden und dann irgendwann, wenn es mal wieder regnet, werden sie wieder grün oder kommen wieder. Da empfehlen wir von vornherein gar keinen Rasen mehr zu nehmen, sondern zum Beispiel einen Kräuterrasen zu verwenden. Das ist eine Mischung aus Gräsern und Kräutern, die viel tiefer wurzeln und dadurch besser an Wasser kommen, das im Boden ist. Dazu haben die auch noch eine andere Strategie. Wenn Trockenheit herrscht, werden die nicht gleich braun, sondern die warten noch ein bisschen, bevor sie braun werden und werden es erst nach 2 Wochen oder so, wenn man gar nicht gießt. Ja, also worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Genau, die Arbeit. Das ist wirklich besser, wenn man ein bisschen weniger macht im Garten, um den Klima gerecht zu halten. Also zum Beispiel auch das Schneiden von Hecken. Das wird ja im Naturgarten nicht jedes Jahr zweimal gemacht, ne, sondern eher seltener. So eine Vogelschutzhecke, die wird dann auch schon mal nur alle 5 Jahre geschnitten, wenn man das machen kann. Also wenn man den Platz hat dafür. Und ganz wichtig ist auch, also Stichpunkt Vogelschutz, nicht in den Brutzeiten zu schneiden. Die stehen im Naturschutzgesetz, kann man nachlesen, von wann bis wann die sind.
Ja.
Und wir empfehlen sogar darüber hinaus noch nicht zu schneiden, weil die Vögel ja nicht wissen, dass sie am 15. dann da raus sein müssen, sondern die sind noch länger in der Hecke. Na gut, aber zu dem Thema Pflege nochmal. Alles, was an Blattmasse, an Schutz an Fläche, da es sollte erhalten bleiben, damit der Garten optimal fürs Klima ist, weil das alles das Mikroklima verbessert. Also jede Blattmasse transpiriert Wasser in die Umgebung. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit wird erhöht. Der Garten ist viel resilienter gegen Trockenheit und kann zum Beispiel auch besser Wasser auffangen. Wenn man ja zum Beispiel einen bisschen höheren Rasen oder Kräuterrasen oder Wiese hat, kann das besser in den Boden einsinken, weil er
Genau.
eben vitaler ist. Ja.
Genau, und genau das ist das Stichwort. Also bei uns im Vorgarten soll ein neuer Stellplatz her, weil es viel quadratisch praktischer und besser ist, wenn man eine solche Fläche versiegelt und verkaufen kann, sagt mein Vermieter. Das heißt, jetzt habe ich die Aufgabe, gute Argumente zu liefern, die du mir jetzt natürlich in die Feder diktierst. Aber ich muss es dann natürlich auch tun. Ich kenne sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, aus Altersgründen, aus Praktikabilität, Haus geerbt, aber nicht mehr vor Ort. Ich muss das jetzt zupflastern. Und wir kennen alle die Gabionen im Vorgarten, die natürlich, ne, auch Stichwort Schottergärten, extrem zugenommen haben. Da gibt es jetzt so langsam Umdenken. Aber das Problem ist ja, die Köpfe der Menschen zu erreichen. Ich finde das so schwierig, dagegen anzugehen.
Ja, es ist auch schwierig. Also es ist ein ganz langer Kampf. Wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Thema Schottergärten. Ich glaube, seit 6 oder 7 Jahren ist das ja in aller Munde. Dann gab es Gärten des Grauens, wo die so ein bisschen auf die Schippe genommen wurden. Und der Kampf hat sich aber gelohnt, weil nämlich Schottergärten in immer mehr Landesbauverordnungen explizit verboten werden.
Ja.
Das Problem war nämlich, dass das keine definierte Fläche ist. Also du kannst gar nicht sagen, ob das versiegelt ist oder ob das eine begrünte Fläche ist. Und daher war auch, war man da gar nicht, man hatte gar keine Handhabe dagegen vorzugehen. Und dadurch, dass das jetzt explizit erwähnt ist, also keine Schottergärten oder sogenannte Schottergärten oder alles, was in die Richtung geht, ist es viel einfacher geworden für die Länder, dagegen vorzugehen. Das Ganze fing aber an mit einer Kommunikation zu dem Thema. Also, dass man versucht hat, die Menschen aufzuklären, was das alles für Negativauswirkungen hat. Nicht nur auf sie selbst, sondern auch auf ihre Umgebung, auf die Artenvielfalt. Das Thema war zu der Zeit auch sehr präsent, weil die Krefelder Studie ja eben rausgefunden hat, dass 80% der Insekten quasi weg sind oder der Biomasse der Insekten verschwunden sind einfach und dann folgten auch die Vögel. Das heißt, es war schon so eine Alarmsituation und man hat eben auch über das Thema Schottergärten versucht, Privatleute dazu zu animieren, mehr für die Artenvielfalt zu tun. Viele haben sich auch umentschieden und haben gemerkt, okay, es ist nicht nur für die Artenvielfalt schlecht, dass ich diesen Garten hier oder diese Fläche hier habe, kann man ja gar nicht Garten nennen, sondern es ist auch für mich schlecht, weil es ist unheimlich heiß im Sommer, es ist nicht pflegeleicht, so wie man denkt oder wie es einem verkauft wird. Du hast jetzt hier so eine Schotterfläche und du brauchst gar nichts mehr machen, sondern die Natur ist ja nicht blöd. Die Natur weht ein paar Blätter rein, weht so ein bisschen organische Substanz auf die Fläche und da reicht der Natur nur ein Millimeter irgendwelcher Substrate und dass da zum Beispiel eine kleine Birke drauf keimen kann. So sind die ausgelegt. Die erobern sich alles wieder zurück. Und spätestens nach 5 Jahren ist so ein Schottergarten dann auch wieder grün, ne? Aber nicht so, wie man es haben möchte.
Gut.
Genau, und das Problem war dann, sind die Leute oft mit Pestiziden auf die Fläche gegangen. Und das ist dann auch wieder ein anderes Problem, was daraus resultiert ist. Also Kommunikation ist alles. Wenn jetzt der Vermieter sagt, wir brauchen so eine Fläche, dann würde ich mir erstmal die anschauen, ob das überhaupt erlaubt ist, die so viel Fläche oder so viel Prozent des Grundstücks zu versiegeln. Das ist nämlich das Stichwort da. Versiegelung ist nämlich nichts, was man einfach selber entscheiden kann, sondern das ist vorher festgelegt, wie viel Prozent der Fläche versiegelt sein darf und wie viel Prozent begrünt sein soll. Ja, und dann kann man das ausrechnen und dann gucken, ob das überhaupt rechtens ist. Und dann würde ich einfach mal eine Bedarfsabfrage unter den, also ist es wahrscheinlich ein Mehrfamilienhaus oder ist es ein Einfamilienhaus?
Ja.
Ja,
Also
dann
ich
würden
habe
wir eine
jetzt,
Bedarfsabfrage machen.
genau, also ich denke, ich darf auch, nur ich muss es dann aber auch eben tun und zusätzlich tun. Und das darf ich mir natürlich dann auch irgendwo in den Terminkalender eintragen. Aber ich mache es natürlich gerne
Ja.
und ich nehme von heute ganz viel mit. Und frage an der Stelle auch nochmal, ihr habt ja jetzt mit großem Erfolg wieder die Stunde der Vogelzählungen gemacht. Das machen ja ganz, ganz viele Menschen. Das ist ja wirklich so die Top-Kampagne überhaupt. Gibt es sowas in der Art auch in Richtung Gärten? Oder plant ihr sowas?
Bisher noch nicht. Wir haben jetzt die Stunde der Gartenvögel und der Wintervögel. Das war die, die jetzt stattgefunden hat. Und den Insektensommer. Aber in Richtung Gärten haben wir noch keine Zählung gemacht. Es ist auch nicht so einfach, weil es war schon ganz, ganz schwer herauszufinden, wie viele Gärten es ungefähr in Deutschland gibt. Die Zahl habe ich jetzt auch schon richtig wieder vergessen. Ich glaube, es waren irgendwie 17 Millionen oder so. Ich muss noch mal schauen, wie viel es waren. Auf jeden Fall ist die Fläche extrem groß. Und ich denke, wenn man abfragen würde, wie viele Gärten es gibt, würde man auf wirklich sehr, sehr viele Gärten kommen. Und dann gibt es auch noch so unterschiedliche Formen. Es gibt Schrebergärten, es gibt die am Haus, es gibt so mini kleine Gärten oder irgendwelche Urban Gardening Projekte. Gärten auf Balkonen, da sind ja teilweise auch schon riesengroße Flächen irgendwie begrünt oder Dachterrassen. Ja, deswegen, ich glaube, Garten ist sowas super Individuelles und auch wie man es definiert. Es wäre aber auf jeden Fall interessant zu wissen, wie groß die Fläche ist von allen Grünflächen in
Ja,
Deutschland.
und es ist
Das
ja auch in den
Potenzial ist
Städten,
groß.
genau in den Städten, eigentlich fast mehr Artenvielfalt als eben auf dem Land mit den immer noch leider viel zu pestizidverseuchten Äckern. Deswegen auch nochmal die Frage an die städtischen, weil wir auch ja städtische Hörerinnen und Hörer haben, was man da tun kann, auch vielleicht auf einem kleinen Balkon. Meiner ist sehr schattig, zum Beispiel auch.
Ja, ein Schattenbalkon, das ist ein bisschen, da ist man dann immer traurig, dass man nicht so viel machen kann. Aber ein Sonnenbalkon ist zurzeit auch keine gute Idee, weil man muss man nämlich immer sehr, sehr viel gießen. Also man kann auf dem kleinsten Fensterbrett was machen, wenn man gar keinen Balkon hat. Es gibt ja auch nur ein Fensterbrett. Da nimmt man sich so einen Pflanzkübel, der da drauf passt. Wichtig ist, dass der gut gesichert sein muss. Wir haben ja jetzt viele Stürme zurzeit. Der darf nicht runterfallen. Und dann kann man da Stauden reinpflanzen, verschiedene. Man kann zum Beispiel auch ganz normal, man geht in den Supermarkt oder in den Bioladen oder so und holt sich Kräuter. Zum Beispiel sowas wie Thymian oder auch Schnittlauch. Schnittlauch ist richtig, richtig toll. Oder Zitronenmelisse, solche Sachen. Pflanzt die da rein und dann kann man die blühen lassen. Und wenn die blühen, kommen die Insekten und holen sich den Nektar raus. Die halten sich wirklich da auf. Da kommen Wildbienen, da kommen Hummeln, das kann man alles beobachten. Das ist eine ganz tolle Sache. Und da kommen zum Beispiel auch Vögel und holen sich die Blättchen für ihre Nester und die parfümieren mit Kräutern ihre Nester gegen Schädlinge zum Beispiel. Das finde ich auch ganz interessant. Also es gibt viele Möglichkeiten, was zu machen. Und ein richtig, richtig wichtiger Tipp, gerade in Bezug auf das Gärtnern in Zeiten des Klimawandels, ist, wenn man Erde zukaufen muss, zum Beispiel für den Balkon oder fürs Fensterbrett, immer auf torffreie Erde zu setzen. Also nicht reduziert, nicht torfreduziert oder Bioerde, da ist immer mal wieder Torf noch drin, weil der wird als nachwachsender Rohstoff deklariert, was natürlich bescheuert ist, weil klar wächst er nach, aber es dauert 100 Jahre, 1000 Jahre, Millionen Jahre, bis da mal das wieder nachgewachsen ist und der Lebensraum ist verloren. Das Moor, das ist ja das, wo der Torf herkommt, ist für immer verloren. Ja, deswegen auf jeden Fall torffreie Erden kaufen, da kann man auch schon ganz viel machen. Und was ich habe auf meinem Balkon zum Beispiel Nistkästen auch für Vögel. Also ich habe einen Höhlenbrüterkasten, da kommen Meisen rein, habe ich jedes Jahr. Oder auch, ich habe mir eine Wildbienennisthilfe gekauft. Und die hängt da, und da kommen dann immer die Mauerbienen und legen dann ihre Brut rein. Also da ist richtig was los, jedes Frühjahr. Und ich gucke dann immer und beobachte, das kann man auch super mit Kindern machen. Die lernen dann auch gleich was über die Arten. Ja, und im Winter natürlich Winterfütterung. Das geht auf dem Balkon, das geht auf dem Fensterbrett, kann man die Vögel ein bisschen unterstützen.
Vorletzte Frage wäre noch, ich bin bei den schönen Seiten, die wir auch verlinken, auf das Stichwort Kraterbeet gekommen und das sagte mir tatsächlich nichts. Was ist ein Kraterbeet?
Ja, also ein Kraterbeet ist im Prinzip genau das, wonach es klingt. Das ist ein ganz einfach ausgedrückt, das ist so eine Vertiefung im Boden, wie so ein Krater. Und durch diese Form macht man sich eben zunutze, die Schwerkraft zunutze und das Wasser läuft in den Kegel rein nach unten. Und so hat man quasi ein besseres Mikroklima und kann da Arten anbauen, die mehr Wasser brauchen, als man üblicherweise auf seiner Fläche dann hätte. Und man hat dadurch, dass es auch nach unten vertieft ist, ja so eine Mulde, die dann auch windgeschützt ist. Das heißt, es wird weniger Verdunstung, weniger Austrocknung geben für die Pflanzen. Und das Prinzip kommt daher, auf Lanzarote wird das verwendet, um Weinstöcke zu ziehen, damit die bei dem lanzarotischen Wind, der da offensichtlich herrscht, ein bisschen ihre Ruhe haben, werden die in Kratern angebaut. Und dieses Prinzip wird übernommen. Das ist jetzt nichts, was wir uns ganz neu ausgedacht haben, sondern das wird in einigen anderen Ländern auch schon so gemacht, wo eben viel Wind herrscht und das Wasser schnell aus der Fläche getragen wird. Ja, und das kann man einfach mal ausprobieren, ob das was für einen ist. Eine Anleitung haben wir auf unserer Seite, wie man das bauen kann. Kann man groß oder klein machen. Es gibt auch einige Videos von anderen, die das schon umgesetzt haben auf den Flächen. Also es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema.
Genau,
Ja.
das fand ich auch. Das war noch nicht, also ne, Kräuterspirale oder sowas, das kennt man ja auch dann mittlerweile, aber ein Kraterbeet fand ich vielleicht auch für mich ein sehr schönes Projekt für dieses Jahr. Letzte Frage, was möchtest du vor allem uns Wildpflanzenbegeisterten, die ja hier zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Ich glaube, was wichtig ist oder was ich mir immer sage, nicht aufgeben. Einfach weitermachen. Auch, also Misserfolge oder Herausforderungen, das gehört irgendwie mit dazu, gerade wenn man jetzt an den Boden denkt oder an die Veränderungen, die wir zurzeit durch den Klimawandel haben, wird man immer mal wieder Rückschläge haben. Auch in der Kommunikation zu Nachbarn oder Familie, Weihnachtstisch oder so, ne, dann kommen immer vielleicht die Gespräche, ja, du mit deinen Wildpflanzen oder Unkräutern und so weiter. Einfach weitermachen, einfach dranbleiben. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das ist auch zukunftsfähig und am Ende wird's gut.
Hat dir die Folge gefallen? Und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbst Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.